Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir sind jetzt am Ende angekommen dieser Wanderwoche. Einmal über die Mettlinger Berge hinübergeschritten, aber auch im Geistlichen über die Berge Gottes. Und wir haben 9 Berge hinter uns gebracht. Es liegen auch noch weitere, würden noch weitere vor uns liegen. Der Berg Zion, Hebräer 12, ein wunderbarer Berg. Dann gibt es den Berg der Seligpreisungen. Den haben wir auch noch nicht für uns Visier genommen, aber kommen wir auch noch wieder, vielleicht machen wir es nächstes Jahr. Ja, dann gibt es den Berg Gethsemane, den Ölberg. Also da wäre noch reichlich Nachholbedarf. Und jetzt sind wir an dem entscheidenden Berg Golgatha. Ist das überhaupt ein Berg? Ein Hügel, würde man sagen. Ist das ein Buggy? Ja, so ein kleiner Hügel, wo man damals dann die Schädel und Gebeine der Hingerichteten noch gefunden hat. Die Gekreuzigten wurden nicht beerdigt, wenn, dann wurden sie irgendwo über die Mauer rausgeschmissen. Ja, und dann war es das. Und das ist ja ein Bericht ohne Ende, mit Schrecken. Lasst uns das jetzt mal Lukas 23, 26 bis 48 lesen, um dann auch die Besteigung in 4 Punkten uns durchzudenken. Und als sie ihn abführten, ergriffen sie einen Mann, Simon von Kyrene, der vom Felde kam, und legten das Kreuz auf ihn, dass er Jesus nachtrüge. Es folgte ihm aber eine große Volksmenge und Frauen, die klagten und beweinten ihn. Jesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach: Ihr Töchter von Jerusalem, weint doch nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, so die Zeit kommen, in der man sagen wird: Selig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren haben, und die Brüste, die nicht genährt haben. Dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen: Fallt über uns, und zu den Hügeln: Bedeckt uns. Denn wenn man das tut am grünen Holz, was wird es am dürren werden? Es wurden aber auch andere hingeführt, 2 Übeltäter, dass man sie mit ihm hingerichtet hätte. Und als sie kamen an die Stätte, die da hieß Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm. Einen zur Rechten, einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, jetzt helfe er sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu, brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig? So hilf dir selber. Es war aber auch über ihm eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Und dann wies ihn aber der andere zurecht und sprach: Du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Wir sind zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und dann sprach er zu Jesus: Gedenk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die 6. Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels zerriss mitten in zwei. Und Jesus rief laut: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Ich denke, dieser Text ist nicht unbekannt. Wir hören ihn ja immer wieder in unterschiedlichen Lesarten. Markus, Matthäus, Johannes, in der Passionszeit. Dieser Gipfel Golgatha führt uns nicht auf die Höhe. Es ist ein Berg, könnte man sagen, der in die Tiefe führt. In eine geradezu schauerliche Tiefe des Leidens und der Qual. Bei der Hinrichtung Christi befinden wir uns gleichsam an der tiefsten Stelle der ganzen Welt. Was Tiefe des Leidens angeht, was das Ausmaß der Verachtung angeht, was die Ungeheuerlichkeit des Fluches anbelangt. Er hat gelitten, wie keiner gelitten hat. Er ist an dieses Fluchholz hingehängt worden. Jesaja 53 sagt, er war der Allerverachtetste, der Unwerteste. Er hatte keine Schönheit noch Gestalt, die uns gefallen würde. Und dennoch führt uns unsere Wanderung auf die Berge, die wir durchschritten haben, an diesen Berg Golgatha jetzt. Da wollen wir nicht an diesem kleinen Hügel, der vielleicht doch unscheinbar von der Höhe aus ist, vorbeigehen. Denn was die Hilfe betrifft, wir hatten ja im Psalm 121 letzten Sonntag, meine Hilfe kommt von dem Herrn. Und der Psalmist schaut auf die Berge und sagt, woher kommt denn meine Hilfe? Und wir haben gesehen, die Berge an sich geben keine Hilfe, wenn wir nicht dort oben diese Ereignisse immer hätten. Und Golgatha ist jetzt der Hügel, wo uns eine allumfassende Hilfe letztendlich zuteil wird. An diesem Schädelstätte hat Gott das Kreuz. Ja, es ist groß hinter mir, also kann man es immer wieder auch gut in den Blick nehmen. Das Todeszeichen umgedreht zu einem Siegeszeichen und zu einem Versöhnungszeichen. Hier ist der Ort, an dem alle Menschen, wo allen Menschen letztendlich die große Hand Gottes aus der Ewigkeit in die Zeit, in Zeit und Raum hineingestreckt wird, die sagt, du kannst Frieden haben mit mir. Gott war in Christus und hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Das ist ungeheuerlich. Nicht um unseres Willen, sondern dass der Himmel mit sich selbst versöhnt wird. Und wir bekommen die ganze warme Dusche, wenn ich mal so sagen kann, von dieser Versöhnung auf uns herniedergelassen. Und jetzt bittet Paulus und sagt, an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, so weit einladend dieser Schädelberg ist, so ist ja doch die große Einladung Gottes an alle Menschen auf dieser ganzen Welt. Und wenn wir jetzt unsere Augen aufheben zu diesem Kreuz, dann sehen wir nicht nur die Tiefe des Leidens, die uns hier geschildert wird, sondern auch die Größe der Erbarmung Gottes, die uns von diesem Todesinstrument letztendlich zuteil wird. Rettung und Heil für eine verlorene Welt. Für eine Welt, die ihn abgelehnt hat, die ihn ablehnt. Für eine Welt, die eigentlich immer wieder nur sagt, brauchen wir nicht. Wir schaffen es alleine. Jesus Christus ist für die ganze Welt, für die Welt der Sünde komplett gestorben. Ja, wodurch? Nichts anderes als durch seinen Gehorsam. Ist ja heute ein ganz verpöntes Wort. Gehorsam. Der Sohn Gottes ist am Kreuz letztendlich gehorsam gewesen und hat dort die Gerechtigkeit Gottes, das Heil und den Frieden erworben. Die Grundwahrheiten des Christentums sind dort letztendlich verortet. Die sind uns vertraut natürlich, aber das Kreuz auf Golgatha heißt alles andere als eine allgemeine Wahrheit. Es ist erschütternde Realität, sonst wenn Gott etwas anderes gefunden hätte, um mit der Schuld dieser Welt klar zu kommen, dann hätte er es gewählt, dann hätte es nicht dieses brachialen Aktes gebraucht. Aber es gibt keinen anderen Weg. Und deswegen ist der Sohn dort geopfert. Die Passion Christi ist auch kein Scheingefecht, dass wir sagen könnten, ach, alles nicht so schlimm, das war schon alles von vornherein so klar geplant, alles minutiös und es hat alles so sein müssen. Nein, wir erblicken hier am Kreuz eigentlich eine ungeheure Finsternis, die sich breit machen darf. Wir sehen Jesus als den König der Juden verhöhnt und lächerlich gemacht. Ja, wir hören das von den Schriftgelehrten, wir hören das von den Jüngern, sie haben ihn verlassen. Die Zuschauer haben nichts anderes als Spott. Sie haben gegafft und geguckt, von den Oberen lächerlich gemacht, von den Soldaten ausgenommen, von dem Schächer gelästert und sogar von Gott selbst preisgegeben. Etwas Schlimmeres kann es nicht geben, als wenn wir von Gott verlassen werden. Und weil Christus für uns verlassen wurde, deswegen brauchen wir nicht mehr verlassen sein, wenn wir uns an diesen Christus hängen. Die Frucht des Ringens in dieser Tiefe und Schwere ist uns letztendlich zum Heil. Und er hat den Preis bezahlt, den kein anderer hätte zahlen können. Er hat sich hindurch geglaubt, hindurch geliebt, hindurch gerungen. Der Mann am Kreuz durch all die Finsternis, in der ich sonst bleiben würde. Wir wollen uns jetzt vier Punkte einmal etwas genauer anschauen. Christi Leidensweg ist unser Lebensweg. Es heißt, als sie ihn hinführten, die Verurteilung Jesu ist schon lang passiert, die Würfe sind gefallen, jetzt geht es nur noch um die Vollstreckung. Und jetzt kommt dieser König der Juden zwischen diese zwei Übeltäter. Wir schauen noch einmal hin. Und dann wird dieser Simon von Kyrene einfach aus der Zuschauermenge herausgegriffen und unter das Kreuz gestellt. Es ist uns ein Bild letztendlich auch dafür, wer Jesus nachfolgen will, der wird auch unter ein Kreuz gezwungen. Und es ist immer gut, wenn wir dann gegen dieses Kreuz nicht rebellieren. Ein Kreuz ist immer bitter. Ein Kreuz drückt. Ein Kreuz tut weh. Ja, wir wollen das alle nicht. Und trotzdem hat dieser Simon von Kyrene stellvertretend als Bild für uns hier mit anlangen müssen und hat unter diesem Kreuz letztendlich, ja, wie soll ich sagen, Schwelen und Verwundungen erlitten. Und wenn wir jetzt nochmal an die Hoheit Jesu denken, in der Verklärung, wie er umleuchtet war, und jetzt dieser Absturz nach unten, das ist schon ein gewaltiger Kontrast, den wir hier vor uns finden. Man kann es kaum fassen. Dort auf der Höhe verklärt und jetzt in der Tiefe des Leidens verspottet, verworfen, verfemt, zum Tode verurteilt. Und wenn Jesus wirklich irgendwas getan hätte, dann hätte man gesagt, ja, okay, das verstehe ich mir alles. Er ist aber der Einzige, der von einer Sünde nichts wusste, geschweige denn eine Sünde tat. Nur das eine tat er, er ist den Weg des Gehorsams gegangen. Und das ist der Schlüssel eigentlich, abgeurteilt zum Verbrecher gestempelt. Wir werden im Verlauf einfach das noch ein wenig durchdenken müssen, weil es uns so gegen den Strich geht, dieses Kreuz. Und es ist unfasslich, er lehnt sich nicht dagegen auf. Er klagt nicht. Er jammert nicht. Er zeigt nicht mit Fingern auf andere. Sondern Jesus will sterben. Das ist etwas ganz anderes. Er will sterben, weil er genau weiß, das ist der Weg des Vaters. Dafür bin ich gesalbt worden auf dem Verklärungsberge. Dort haben wir die Dinge besprochen, die sich jetzt unten im Tal ereignen. Das heißt also, weil der Vater es wollte, hat Jesus willig Ja gesagt zu dieser ganzen Strecke des Todes. Weil der Vater gesagt hat, ich brauche ein Sünd- und Schuldopfer, was zwischen mich und die Menschen tritt. Und wer anders könnte es sein, als dass Gott selber diese Schuld auf sich nimmt, auf diese Erde kommt, um mir den Weg wieder zu einem Lebensweg machen zu können. Wir lesen weiter, und als sie kamen an die Stätte, die da hieß Schädelstätte, kreuzigten sie ihn, zwei Übeltäter, rechts und links. Wissen wir überhaupt, was Kreuzigen heißt? Nicht nur, dass die Nägel da durchgehauen werden, aber es ist ein Weg, der erst einmal Schmach und Schande ist. Die Kleider werden ihm vom Leib gerissen. Und dann in brütender Sonne, nackt, hängt er dort am Kreuz. Stunde um Stunde. Die Fliegen setzen sich auf die Wunden. Es eitert. Der Körper zieht nach unten. Die Nägel möchten das Gewicht nicht mehr halten. Man stemmt sich auf. Beim Runterrutschen kriegt man keine Luft mehr. Das heißt das Kreuz. Wir wissen oft, wir denken immer nicht, wir haben so ein Verzierungszeichen hier um die Schulter oder um den Hals hängen. Und ich frage dann immer die Leute, kennen Sie auch den, der da dran gehangen ist? Da gucken sie mich immer so seltsam an. Das Schmuckstück muss ja irgendwie auch einen Namen haben. Verflucht dort am Kreuz. Gell? Und das war eigentlich normal, dass jetzt ein Fluch und Wortschwall auf die, die vor ihm standen und gafften, herunterprasselte. Vielleicht haben das auch die zwei rechts und links neben ihm gemacht. Aber Jesus schweigt. Und was wir hören, ist eigentlich nicht Fluch, sondern alles Segen. Wir haben vor 3 Jahren mal die 7 Worte Jesu am Kreuz hier behandelt. Vielleicht müssen wir es wieder machen. Ja? Jedes Wort hat seinen Sinn. Jedes Wort hat seine Wucht und Gewalt. Sie kreuzigten ihn. Es gab keine bittere Todesart, jemanden zu Tode zu bringen, als die Kreuzigung. Warum nimmt Gott solch ein Mordinstrument? Warum nimmt Gott solch ein Mordinstrument? Weil er für uns dieses alles leidet. Dort gehöre ich hin. Das ist das Ganze. Wir kommen nachher noch ein bisschen drauf. Aber wir sehen ja auch, dass die Passion schon viel früher angefangen hat. Ja, gelitten bei der Geburt in der Krippe. Also da bloß ein bisschen ein Futtertrog und vielleicht ein bisschen Heu drüber. Keine elektrische Heizung oder irgendwie fließend Wasser. Ja, zugiges Loch. Und dann als Asylant in Ägypten gleich weg. Als Aussiedler in Nazareth, gelitten unter dem Unverstand der Jünger, gelitten unter der Herabsetzung der eigenen Geschwister, gelitten unter der Anfeindung des Teufels von innen und von außen. Sein ganzes Leben war ein Leiden. Gelitten unter Tränen in Jerusalem, um Jerusalem, gelitten auf den Knien in Gethsemane, diesem furchtbaren Kampf gegen Hölle, Tod und Teufel. Und jetzt kommen wir auf die Höhe dieses Leidens, dort auf diesem Golgatha-Berg. Und jetzt wird dieses Leiden zu einem tödlichen Ernst. Die Welt gönnt Jesus nicht einmal einen Fußbreit. Das ist es. Er wird erhöht, heißt es da. An 2 Pfähle geheftet. öffentlich entehrt, die letzte Ehre, indem er die Kleider heruntergezerrt bekommt und den Gaffern letztendlich zum Spott dort hängt. Die Ohnmacht wird, und seine scheinbare Ohnmacht wird den Obersten samt des Volkes Anlass. Jetzt lassen wir noch mal richtig den Spott an ihm aus. Ist ja selber schuld. Was ist das so dumm? Anderen hat er geholfen. Ach, jetzt soll er sich selber helfen, wenn er Christus der Auserwählte ist. Nicht, wir kennen diese Sprüche. Nur die Frauen, alle Männer, sehen wir durch die Bank weg, haben ihn letztendlich schon lange vorher ans Kreuz genagelt. Nur bei den Frauen findet Jesus ein wenig Barmherzigkeit durch das Wort, was sie ihm zusprechen. Gut, das ist einer, aber es heißt, es flohen alle. Er kommt dann aber wieder zurück, ja. Sonst hätte auch Jesus ihn nicht zuteilen können zu seiner Mutter. Oder umgekehrt die Mutter dann zu ihm. Aber es heißt, sie flohen alle. Ja. Kein Mitleid, keine Teilnahme, kein Erbarmen, nur zynische Verachtung. Und dann ist es blanker Hohn, sie bringen ihm Essig. Das kann man in der Situation ja gar nicht brauchen. Ja. Was für eine Stätte des Leidens. Was für ein Kreuz, ein bitteres, hat Jesus dort bis zur Neige getrunken. Er hätte ja schon bei der Verhaftung sagen können, hey Leute, ich weiß da so ein bisschen, was da so ist, und ich rufe meinen Vater und dann kommt da eine Legion Engel und dann ist die Sache gegessen. Ja, das ist mir alles viel zu viel. Nein, er hat diesen Kelch bis zum Ende, bis auf die Hefen ausgetrunken. Christus hat gelitten für uns, 1. Petrus 2, 21, nicht nur so ein bisschen oben hin, sondern bitterlich. Er hat sich martern lassen wie ein Lamm, das zur Schlachtbank getrieben wird. Und auch hier in dieser ganzen Geschichte, die wir gelesen haben, ist ja kein Wort zu viel und keines zu wenig. Es ist ein Bericht, der uns gegeben wird, der in aller Knappheit, aber auch in aller Deutlichkeit uns zeigt, wo der Hase hinläuft. Und jetzt vom Kreuz blickt er herunter auf diese Menge, auf diesen Schauplatz der Hinrichtung. Er blickt auf die Spötter, die höhnen, und er blickt auf die Soldaten, die ihr grausames Handwerk treiben. Jetzt muss man sich einfach mal vorstellen, wo kamen die Soldaten her? Es wird in der Kirchengeschichte berichtet, dass es die Kohorte Germanica war. Und jetzt wird uns deutlich, wer dort unter dem Kreuz dieses Ganze verrichtet hat. Es war die deutsche Legion, die dort anwesend war. Ja. Gut, sei es wie es ist, ja. Nur das verschärft natürlich noch einmal alles. Er blickt hinaus auf die, für die er gerungen hat, für die er gebetet hat, die er ermahnt hat, und er hat ihn lieb gewonnen, den reichen Jüngling. Ohne dem wäre das alles nicht die Triebkraft gewesen. Und dann dieser ungeheure Satz: Vater, vergib ihnen. Sie wissen es nicht, was sie tun. Rechne es keinem zu. Der mich verhöhnt hat, der mich beleidigt hat, der mich geschlagen hat, der mich verurteilt hat, der mich gequält hat. Rechne es keinem zu, Vater. Kein Wort der Rache. Er stellt seine Sache dem anheim, der gerecht richtet. Und jetzt tritt er für seine Feinde und Mörder ein. Vater, vergib. Er bemüht sich um Entschuldigung, alles zum Besten zu kehren. Man kann das gar nicht verstehen, dass es sowas gibt. Da hätten wir doch das Messer gezückt, wenn wir es hätten können. Jedenfalls wörtlich. Sie wissen nicht, was sie tun. Wussten sie es wirklich nicht? Will ich einfach mal fragen. Es ist uns gesagt, was gut ist und was der Mensch von dir fordert, heißt es ja. Pilatus hat wieder besseren Wissens und Gewissens das Todesurteil verhängt. 7-mal sagt er dem Volk und anderen gegenüber: Ich finde da nichts. Seine Frau und so weiter. Nicht? Die Oberen mit wachsender Verblendung haben sie letztendlich Jesus dort ausgeliefert. Die Kriegsknechte hatten letztendlich, ja, kann man sagen, Gehorsam ist Gehorsam, geht nichts mehr. Und trotzdem, stumpfer Gehorsam ist auch Schuld. Ein Eichmann sagt in seinem Prozess dann, ich habe nur den kategorischen Imperativ von Kant befolgt. Pflichtethik. Punkt. Ja, also wir sehen, es gibt Leute, die gar nicht drüber nachdenken, was sie denn da tun und einfach sagen, ja, ich war nur, die anderen haben es ja gesagt. Gut, damals war es ein bisschen anders, der Soldat, der hier vielleicht gesagt hätte, ich mache da nicht mit, der wäre gleich standrechtlich abserviert worden. Nicht? Aber sie hätten es alle wissen müssen, das, was Jesus getan hat, was er gesagt hat, ist so ausschließlich, dass die Schriftgelehrten dann nach der Auferweckung des Lazarus sagten, der muss weg, alles Volk rennt ihm hinterher. Und bloß nicht aus Fest, ja, sie haben gleich die Pläne geschmiedet, was dort alles ablaufen sollte. Und dennoch spricht Jesus, sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen gar nicht die Tragweite dieses katastrophalen Fehlverhaltens. In der Tat, das haben wir alle nicht gewusst. Die heilsgeschichtlichen Zusammenhänge, da hat Jesus völlig recht, die ist ihnen wahrscheinlich wie eine Decke, wie so ein Rollo davor in den Augen gewesen, dass sie es gar nicht verstanden haben. Und das verbergen ja auch wir immer wieder, wenn wir mit der Sünde spielen, wo wir meinen, ach, das ist schon nicht so schlimm. Ja, Gott wird da schon ein Auge zudrücken. Was unsere Sünde anrichtet, ist so schwer. So schwer in Gottes Augen, dass das nötig war, damit wieder die Brücke für uns begehbar ist. Und erst dann, wenn wir auf das Kreuz sehen, dann sehen wir, was wir eigentlich angerichtet haben. Es hängt sich doch nicht einer umsonst dort oben hin, weil er ein Humanist ist oder sonst irgendwas. Das sagt er spätestens beim ersten Nagel, du lass gange, ich hab's anders gemeint. Und hier haben wir es bis zum Ende. Seine Fürsprache, Vater, vergib, ist die rettende Macht. Er gewinnt das Recht und die Freiheit, dann für uns letztendlich Stellvertretung zu erwirken. Er ist bereit, durch sein Sterben alles zu sühnen, was wir letztendlich verbockt haben und was wir nicht sühnen können. Und damit erkennen auch wir diese große erlösende Kraft. Jetzt ist der hohe Priester dort auf dem Altar. Das Kreuz ist nichts anderes als der Altar in der Stiftshütte, der Brandopferaltar vor dem Heiligtum. Dort wurde immer das Ganzopfer verbrannt und das ist Jesus jetzt hier am Kreuz. Sodass sich dieses alttestamentliche Opfer hier jetzt in Vollkommenheit erfüllt. Der Hohepriester musste nicht für sich selber noch einmal opfern, sondern ist als hoher Priester gleichzeitig auch Prophet und König. Kommt alles hier letztendlich zusammen. Und jetzt schauen wir noch einmal auf den Schächer, der dort am Pfahl hängt. Eine ungeheure Erkenntnis, die dieser eine Mann hat. Wir merken gleich nichts. Der eine geht in seinem Schuldenberg unter und der andere ist schon das erste Geschenk Golgathas an den Sohn. Der Vater öffnet diesem einen Schächer das Herz. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Das ist ja unfasslich. Schimpfen wir angesagt für die. Bisher hat man nur Schimpfen gehört dort oben. Jetzt kommt auch einer und kommt dort zur Reue und Buße. Wir haben Schuld. Wir sind auch diejenigen, die es zurecht trifft. Aber der hat nichts getan. Unfasslich. Jetzt kommt Jesus und es wird immer unfasslicher. Vater, heute bist du mit mir im Paradies, sagt er ihm. Das ist für diesen jungen Mann, der wahrscheinlich als Mörder dort gehangen hat, ein absolutes Highlight, das letzte Highlight in seinem Leben. Er kriegt zugesprochen, obwohl eine solche, wie soll ich sagen, Latte an Verfehlungen in seinem Leben ja schriftlich notiert, vom Gericht attestiert und dann jetzt durchgeführt in dieser Hinrichtung, ihn zu Tode verurteilt. Aber der eine, der in der Mitte ist, der gibt ihm jetzt den Freispruch bekannt. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aus dem Übeltäter wird auf einmal ein Gerechter. Unfasslich. Und das ist keine billige Gnade. Teuer erkauft ist dieses Leben dieses ersten jungen Mannes und nachher einer am Kreuz und der andere vor dem Kreuz, der Hauptmann. Wir kommen gleich noch drauf. Er kommt aus der Hölle ins Paradies. Mit einem Schlag. Und jetzt ruft Jesus dieses ungeheure Wort aus. Tetelestai. Es ist bezahlt. All das, was uns von Gott trennt, ist durchgestrichen. Kann durchgestrichen sein, wenn wir dieses Erlösungsopfer für uns auch in Anspruch nehmen. Nach dem Bericht des Lukas gibt es ja diese unausstehliche, unfassliche Stille. 3 Stunden dunkel. Man muss sich jetzt mal den jungen Mann vorstellen, der neben Jesus hängt. Er kriegt zugerufen, heute mit mir im Paradies. Und dann sieht er ihn nicht mehr, hört er ihn nicht mehr. Er sieht gar nichts mehr, weil alles schwarz vor Augen ist. Was muss dieser junge Mann an Glaubensqual durchgemacht haben? Habe ich mich verhört? Jetzt ist der Mann weg, ich sehe nichts mehr. Ich höre nichts mehr. Habe ich richtig gehört? Eine Glaubensprüfung ohne Ende. Und dann ist dies ein Zeichen. Jetzt ist der König aller Könige, der Herrscher und Schöpfer dieser Welt am Sterben. Und jetzt löscht Gott alles, was nur irgendwie Licht ist, aus. Die Sonne verdunkelt sich. Es wird in verschiedensten Stellen in Griechenland, in Ägypten berichtet, dass eine Finsternis war, die noch nie da war, 3 Stunden lang. Also es ist nicht irgendwie ein bisschen Hirngespinst, sondern das ist Realität. Zum Zeichen letztendlich, dass die ganze Schöpfung in dieses Sterben mit hineingezogen ist. Und dann zerreißt der Vorhang nicht von unten nach oben, wie kommt man schon 6 Meter nach oben, sondern von oben nach unten. Und der Vorhang ist handdick. Also das macht man nicht einmal einfach nur so geschwind, dass ich sage, komm, jetzt reiß mal Blatt Papier an und schwind durch. Sondern dort oben, von oben nach unten. Und dort hat Gott jetzt letztendlich dieses Allerheiligste, wo jeder unter Todesstrafe nur rein konnte. Und der hohe Priester nur einmal bei Yom Kippur, bei dem großen Versöhnungstag rein konnte, musste, um Versöhnung mit dem Blut dieses Lammes, was dort geschlachtet wurde, zu erwirken für das ganze Volk. Und jetzt auf einmal, ich glaube, die Priester sind dort, die hohen Priester sind halb in Ohnmacht gefallen, wo sie gesehen haben, jetzt reißt das Ding da auch noch durcheinander. Waren wir schnell Zirn und Faden, dass wir da wieder was kitten können, aber es ging nicht. Der Tempel wird jetzt selbst von Gott entweiht, könnte man sagen. Der ist nicht mehr Zentrum des Kultischen und des Lebens, des Opferns eines Juden. Der fällt auf einmal, wird auf einmal wie bei der Eisenbahn aufs Nebengleis geführt. Und 70 Jahre später verschwindet er ganz. Ja, Gott entweiht ihn. Zugleich aber auch fällt die Schranke jetzt zwischen Gesetz und Opfer, zwischen Gott und dem Sünder. Der Weg ist frei. Jetzt ist der direkte Weg, Hebräer 10, sodass wir Freudigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Hier wird deutlich, Leiden und Sterben ist nicht um seinetwillen, sondern um unseretwillen. Stellvertretung und Sühne sind die Stichworte. Und dann dieser ungeheure, er brüllt es hinaus, er brüllt zweimal, heißt es dort in den 7 Worten. Einmal bei Mein Gott, da er schreit es hinaus, ist auch ganz seltsam, einer, der am Kreuz hängt und kaum Luft kriegt, schreit. Und am Ende, Vater, in deine Hände. Das war dieser Erlösungsschrei. Jetzt ist es vollbracht. Das hat er vorher gesagt. Jetzt geht's nach Hause. Jetzt geht's in die eigentliche Heimat. Jetzt ist das geschafft, was der Vater mir aufgegeben hat. Adolf Schlatter sagt, das Zeichen hat eine zweifache Bedeutung. Und zwar dieses Vorhang zerreißen. Ich bleibe noch einmal gerade dort. Ja, er sagt, das Zeichen hat eine zweifache Bedeutung. Es weissagt Gericht über das Heiligtum und Gnade für den Sterbenden. Ab jetzt ist der Weg geebnet. Und wir merken, es wird eine Bahn sein. Hier hat Jesus für uns eine Bahn, für die Dummen, für die Toren, für die, ja, die Auserwählten geschaffen, dass sie nach Hause kommen. Heinrich Kemmers Mutter, dort berichtet der Leiter aus dem Krelinger Brustzentrum, ehemals Gründer dieses Zentrums, die Mutter war im Sterben und sie sagt dann so zum Arzt, jetzt geht's nach Hause. Ist das nicht herrlich? Jetzt geht's nach Hause, nicht irgendwo ins Niemandsland oder irgendwelche Überraschungspillen, die dann da gereicht werden, sondern sie sagt deutlich, jetzt geht's nach Hause und dieser Weg ist dort am Kreuz für uns geebnet. Und jetzt kommt dieser Schrei, er stirbt mit der Schrift, er hat mit der Schrift gelebt, das ist ja ein Wort aus der Schrift, aus Psalm 81, Vater, in deine Hände, wohl dem, der das auch einmal am Ende seines Lebens sagen darf. Wir können es nicht in dieser Weise, wie es Jesus gemacht hat. Jesus hat sein Leben willentlich jetzt dem Vater übergeben. Bei uns wird es nicht willentlich, sondern es wird uns abverlangt. Der Tod ist der Sünde Sold. Wir müssen. Jesus hat sein ganzes Leben freiwillig wieder in die Hände des Vaters gelegt. Also das ist der große Unterschied. Aber dieses ungeheuerliche Wort Vater in deine Hände haben schon viele Gläubige in ihrer Todesstunde gebetet. Ich glaube, Luther auch. Es sind ja viele Worte von Luther in dieser Endzeit berichtet. Und ich glaube, es war auch da dabei. Hinter sich ist die Welt mit allem, was er durchgemacht hat. Und vor ihm ist jetzt die große, große Ewigkeit. Ungeheuerlich. Das letzte Wort, der letzte Aufblick. Und jetzt legt der König aller Könige sein Leben, was er hier gelebt hat, unter Not und Pein und Leid und Zerwürfnis, legt er zurück in die Hand seines Vaters. Und wir sehen schon gleich die Augenzeugen, nicht das Erste, was wir hören. Dieser Hauptmann, fürwahr, das ist ein frommer Mann gewesen. Also schon unter dem Kreuz und am Kreuz geht diese Suche nach den Verlorenen weiter. Und es sind nur die Erstlingsgaben, die durch das Kreuz letztendlich erkennen, dass wer hier stirbt und dass hier diese rettende Gotteskraft, wie Paulus es sagt, uns zur Botschaft wird, das Kreuz ernst zu nehmen. Und es ist ja immer ein Geschenk auch, wenn uns das Kreuz in dieser Weise aufgeht, dass wir erkennen, wer dort stirbt und was das Sterben für uns auch für eine Bedeutung hat. Dass dort der Rat Gottes letztendlich in allen Punkten erfüllt wird. Und wenn es heißt, Gott war in Christus, dann ist das etwas anderes als nur so ein ergreifendes Martyrium. Er hat stellvertretend für mich dort am Kreuz gehangen. In 2. Korinther 5, 21, der von keiner Sünde wusste, ist für mich zur Sünde geworden, damit ich durch ihn die Gerechtigkeit Gottes bekomme, die vor Gott gilt. Wir merken diesen Rollentausch. Der reich war, ist um meinen Willen arm geworden, damit ich durch seine Armut reich werde. Galater 3, nachher, der Fluch des Gesetzes, der auf uns liegt, ist durch den Fluch, der auf Jesus gelastet hat, dort am Kreuz, für uns zum Segen geworden. Also wir merken, der Rollentausch, der jetzt hier in dieser Frage uns angeht, will ich das, will ich diese Errettung, will ich diese Versöhnung haben? Man müsste eigentlich sagen, jeder, der sich ein wenig mit diesen Dingen beschäftigt, müsste regeldumm sein, wenn er sagt, nee, brauche ich nicht. Und trotzdem ist diese Wand, dieses Rollo bei vielen unten. Und es ist doch auch bei uns so gewesen. Wir haben diese Botschaft oft gehört und dann sind wir wieder fröhlich weitergegangen und gedacht, das gilt nicht für mich, ich bin ja viel besser als die anderen. Bis uns Gott dann den Schrecken ins Herz gibt, du bist eigentlich ein Sünder. Es braucht Zeit und deswegen können wir niemanden übers Knie biegen, ja, um dann zu sagen, also jetzt so, das müsste aber langsam Zeit sein. Hat alles seine Stunde. Der Kelch, der Vater ihm gereicht hat, er hat ihn bis zur letzten Neige letztendlich ausgekostet. Ein zweites, Christi, Verwerfung ist unsere Versöhnung. Am Fluchholz hängt der Gerechte. In 5. Mose haben wir dieses Wort. Wer am Holz hängt, ist verflucht. Und verflucht heißt immer, da geht nichts mehr. Gar nichts mehr. Ewig verloren. Ewig verloren. Nicht nur die Priesterschaft haben ihn verworfen. Gott selbst hat ihn, und das ist ja das Unfassliche, verworfen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er hängt trotzdem. Er lässt nicht los, weil er weiß, es ist sein Gott. Mehr hat er nicht mehr. Obwohl er als Gott dort oben hängt. Paulus sagt, Christus ward ein Fluch für uns. Und so viel steht einfach fest. Den Fluch hat er nicht verdient gehabt. Alle anderen, die da so rumhingen, haben es verdient. Auf ihm heißt es ja im Vorfeld nicht, deswegen ist es gut, wenn wir von diesem Berg der Verklärung jetzt auf diesen Berg hier rüber schauen und den betrachten. Dort hieß es, das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Und jetzt der Fluch, der hier über diesen Jesus ausgebreitet ist, um unsretwillen. Er tauscht die Rolle. Er tauscht mit mir den Platz, weil ich dort oben für mich nicht bezahlen könnte. Der Weg in dieses Leiden ist unfasslich. Und jetzt hat er diese, an seinem unschuldigen Leib hat er dort meine Schuld hinaufgetragen, sagt Petrus. Und das geschah nach Gottes Rat, das ist nicht irgendwie zufällig, sondern genau auf diesen Punkt hin hat Jesus gearbeitet. Er wusste von Anfang an, dort ist der Zielpunkt meines Lebens. Kurt Marti, einer der Schweizer Pfarrer und Dichter, sagt, nicht für Ägypten ist Jesus aufbewahrt worden, nicht für Nazareth ist Jesus aufbewahrt worden, sondern Jesus ist aufbewahrt worden für das Kreuz. Warum? Weil die Sünde uns so hart verklagt. Wozu? Damit Sünde stellvertretend an Jesu unschuldigem Leib verurteilt wird. War das nötig? Ja, es gab keinen anderen Weg als diesen. Damit der Gerechte zum Ungerechten wird und wir die Seiten tauschen können. Das ist das Geheimnis von Golgatha. Dort ist ein Ort der Sühne, wo Schuld wirklich wegkommt. Und es ist ein Geheimnis, dass man Schuld, ja, wir sehen das bei Judas, der brüllt in den Tempel rein, an die hohen Priester und so weiter hin. Oh, ich habe gesündigt, das war der Falsche oder der hat nichts gemacht. Aber da war nicht der Ort der Bekenntnis. Ja, unschuldig Blut war er. Also er hätte zu Jesus gehen müssen. Dort hätte auch dieser Judas Vergebung für diese Schuld bekommen. Aber er hat es nicht gefunden. Ja. Christi, ja. Verurteilung ist unser Freispruch. Ein drittes, er ist des Todes schuldig, lautet das Urteil des Hohen Rates. Pilatus schließt sich an. Gotteslästerung ist die Maxime, die sie ihm festschreiben. Der römische Pilatus vollstreckt das Ganze. Und wir haben ja nicht den Eindruck, dass hier ein Gotteslästerer gestorben ist. Wenn man all die Worte so aneinanderreiht, dann kann man eigentlich nur sagen, was für eine Verblendung. Es ist ja eigentlich gerade das Gegenteil. Der Hauptmann attestiert ja eigentlich das Gegenteil. Das war ein frommer Mann, aber nicht irgendwie ein Überspannter oder ein Gotteslästerer. Warum lässt Gott das dazu? Darum, weil wir mit unseren Sünden den Tod verdient haben. Der Tod ist letztendlich der Sünde schuld, nichts anderes. Nicht der zeitliche, das muss jeder. Aber der ewige Tod, die ewige Hölle. Weißt du, Friedrich Krummacher schreibt in seinem Elia eine Szene in der Hölle. Und da sagt er, da gibt es eine Uhr. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Eine Uhr ohne Zeiger. Tick, tack, tick, tack. Immer, nimmer. Immer, nimmer. Immer, nimmer. Immer verloren, nimmer gerettet. Immer verloren, nimmer gerettet. Das ist ein Leben, wo du dann ohne Gott leben musst. Jetzt können wir es freiwillig. Jetzt können wir sagen, auch alles nicht so wild, ein nettes Geschichtchen. Aber dort werden wir ohne Gott leben müssen. Und das ist die eigentliche Hölle. Paul Gerhardt hat gedichtet, wie wunderbarlich ist doch diese Strafe. Der gute Hirte leidet für die Schafe. Die Schuld bezahlt der König, der Gerechte, für seine Knechte. Und diesen ersten Freispruch und nachher der Hauptmann, da wird es doch deutlich, heute. Er hat heute hingegriffen. Diesen über und über mit Schuld beladenen ersten Freispruch. Das bedeutet, es gibt keine Schuld, die unter dem Kreuz Jesu nicht ausgelöscht werden könnte. Wir sehen die ganzen SS-Größen, die im Nürnberger Prozess noch abgeurteilt wurden. Keitel und so weiter, Ribbentrop, glaube ich, Göring und so weiter. Und dann gingen nach dieser Urteilsverkündung ein anglikanischer Priester durch und hat jeden Tag einen Gottesdienst gehalten. Himmler sagt, nein, ich brauche keinen. Hat sich selber dann umgebracht. Andere haben auch abgelehnt. Hier Rosenberg, bis zuletzt alles geleugnet. Der Chefideologe. Und andere haben unter dem Kreuz, unter dem Blut, Vergebung ihrer Schuld bekannt, sogar noch unter dem Galgen. Ich weiß, meine große Schuld ist vergeben. Es geht auch nicht um Groß und Klein, aber da wird deutlich, ja, manch einer sagt, oh, mir kann immer vergeben werden und so. Jede Schuld, die bekannt wird, ist durch das Blut Jesu, wenn sie genannt wird und bereut wird, ausgelöscht. Christi Wunden sind unsere Heilung. Ein letztes noch kurz, die Tode. Zu Tode verwundet hängt der Herr der Herrlichkeit dort am Marterholz. Ja, nicht nur die Nägel, die spitzen Stacheln, der Lanzenstich, die Dornenkrone. Es hat ja alles letztendlich das Blut herausgepresst. Und dann der Hass verwundet. Wie kann ein Wort innerlich Wunden reißen? Vielleicht kann jeder von euch auch sich da eine Scheibe abschneiden und sagen, ja, das kenne ich. Wie bin ich getroffen worden von einem Wort? Manchmal sind es bloß so dumme Sprüche oder Nebensätze. Wie bin ich innerlich verletzt worden? Und diese Wunde will nicht heilen. Immer wieder, wenn ich dran denke, reißt es auf und ich weiß nicht, wohin damit. Friedrich Hiller sagt, Wunden müssen Wunden heilen. Die Wunden Jesu sind uns zum Heil. Weißt du, wenn ich das nicht wüsste, wüsste ich gar nicht, ich habe als Religionslehrer gesagt, wenn ich diese Schau nicht hätte vom Kreuz und von der Vergebung, von einem neuen Leben, Dann würde ich sagen, komm Thomas, verschreckst die Leute nicht, geht leise raus, schließt die Tür schön geräuschlos hinter dir zu, ja, und halt den Mund, dass niemand verschreckt wird. Aber wir haben diese Botschaft. Wir können ein neues Leben, wir können Heilung auch erfahren für verwundete Herzen, die nicht nur äußerlich aufgerissen sind. Viel wichtiger ist es, dass wir es annehmen und ganze Sache machen. Jesus ist doch nicht nur für einige dort gestorben, sondern für uns alle. Und das geht nicht automatisch im Gießkannenprinzip, jetzt habe ich auch einen Spritzer abgekriegt, ja, jetzt hat es gereicht. Nein, sondern das ist für jeden. Und weißt du, wenn es heißt, näher mein Gott zu dir, je näher ich zu Jesus hinkomme, desto mehr wird mir meine ganze elende Natur auf einmal aufgedeckt. Da kriege ich auf einmal Schwindelanfälle, wenn ich dran denke. Ja, wenn Jesus mir mein Herz zeigt, sage ich nur, Herr, oh, hör auf, ich weiß, dass das eine Mördergrube ist. Und diese ganzen Sachen rauf und runter, 1. Korinther 6, die vom Reich Gottes ausschließen, ach, die habe ich doch alle gemacht. Alle ohne Ausnahme. Schlimm. Und ich schäme mich oft. Ich sage, Herr, das war ich. Lass diese Arznei, die Gott uns jetzt gegeben hat, dort am Kreuz, auch benutzen. Amen.